Wir wollen beten. Unser Gott und Vater im Himmel, unser Herr, Herrscher des Universums, der du alles geschaffen hast, wir haben dich im Lied angebetet und wir wollen dir jetzt sagen, dass wir froh sind, dass es dich gibt, dass wir an dich glauben dürfen und wir bitten dich, lass uns auch nach diesem Abend und dann auch nach dieser ganzen Woche dem entsprechen, was wir gerade gesungen haben, dass wir liebend gern dich loben und dich preisen und dich anbeten, weil wir dich noch mehr kennen und lieben gelernt haben. Danke, dass du durch deinen Geist anwesend sein willst und uns segnen willst. Amen. Ich will noch mal erklären, wozu diese Fragebögen dienen sollen. Sie sollen euch helfen, euch auf die Thematik innerlich einzustellen und auch schon anzufangen zu reflektieren über die Frage nach Gott und nach dem Bild, das wir von Gott haben. Ich habe hier die Auswertung vor mir und ich möchte ganz kurz daraus zitieren, euch das kurz präsentieren, dass ihr einen Eindruck habt, was so, das war ja auch ein Ziel, das hatte ich gestern gesagt, was die Gruppe, was ihr als Gruppe euch dazu überlegt habt. Es ging zunächst mal um die Vorstellung von Gott. Was stelle ich mir da eigentlich vor, wenn ich zu Gott bete zum Beispiel? 11 Personen haben angegeben, sie stellen sich Gott nicht vor. Und es sind auch die Gründe angegeben worden. Das sind jetzt Zusammenfassungen, aber das trifft das, was 11 Personen gesagt haben. Es geht nicht, sich ihn vorzustellen. Er steht über dem Reellen. Er ist einfach da und man kann es gar nicht wagen, sich ihn vorzustellen wegen seiner Heiligkeit. Und es ist auch gut so, dass es nicht geht, denn sonst wäre ja Gott einzuschränken. Ja? Ich halte das für eine sehr angemessene Antwort auf diese nicht einfache Frage. 12 Personen haben gesagt, ja, vorstellen mag ich ihn schon, also mir vorstellen mag ich schon, aber nicht beschreiben. Das ist eine interessante Antwort. Ja? Das zeigt die Unsicherheit, mit der wir, glaube ich, alle umgehen bei dieser Frage. Vorstellen, ja, ich glaube schon, dass ich da eine Vorstellung habe, aber beschreiben mag ich die Vorstellung nicht, weil das ja wieder die Gefahr in sich birgt, dass ich etwas fixiere, was man nicht fixieren kann. Und ganz richtig wird hier gesagt, darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen, es geht ja nicht um ein äußeres Bild. Aber die Vorstellung, mit jemand zu sprechen, und es geht nicht um das Aussehen, sondern um das Wesen Gottes. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Dann 7 haben vom Vater gesprochen, mehr oder weniger konkret. Der Vater hat viele Eigenschaften, auch ganz deutliche Beschreibungen werden gegeben, die zum Teil, ich habe sie gelesen, sehr bewegend sind. Und ich danke euch dafür, dass ihr euch so weit geöffnet habt und euch entschieden habt, das hinzuschreiben, wie ihr euch das vorstellt. Da kommt sehr viel von euch selber durch. Dann 4 haben gesagt, ich stelle ihn mir als Freund vor. So nach dem Motto, wenn ich zu ihm komme, weiß er schon, wie es mir geht. Und 3 haben gesagt, den Vater kann ich mir nicht vorstellen, aber Jesus kann ich mir vorstellen. Und das waren eigentlich die stärksten Bilder. Vater, Freund und dann Jesus. Dann habe ich euch ja gefragt, wie ist es mit dem Vater? Ihr solltet 3 Eigenschaften nennen. Leider habe ich es versäumt, auch 3 Zeilen dahin zu machen. Und so ist das Herz euch übergegangen. Und ihr habt also gar nicht mehr aufgehört, Eigenschaften hinzuschreiben. Aber die meisten, also 16, also jetzt bei der Auswertung sind es eigentlich die meisten, haben von Liebe gesprochen, von liebevoll. Das ist das hervorstechendste Merkmal. 15, fast so viele, haben von Gerechtigkeit gesprochen. Und das Spannungsfeld, das wir ja sehen zwischen diesen beiden, das werden wir noch an einem anderen Tag miteinander betrachten. 13 haben gesagt, allmächtig, ist der Inbegriff der Allmacht. 8 haben von Allwissenheit gesprochen, vorausschauend. 7 von der Treue. 4 von der Gnade, der Barmherzigkeit. Da kommt wieder der Vater, der väterliche Gott. Und dann 3, Güte, Geduld, Zuverlässigkeit und dass er zu seinem Wort steht. Dann der Sohn, 15 haben auch von Liebe, liebevoll gesprochen. Dann 11 vom Erlöser, Befreier, vom Retter. 8 vom Fürsprecher. 4, Gott in menschlicher Gestalt, der sichtbar gewordene Vater, spiegelt die Eigenschaften des Vaters wider. 4 haben gesagt, hingebungsvoll, opfer- und leidensbereit und dienend. Dann 4, Mitgefühl, barmherzig. Und 3, assoziieren Jesus mit Vergebung, mit Geduld, der Verteidiger, der Rechtsanwalt, der Bruder. Dann Heiliger Geist, das ist sicherlich am schwierigsten, weil wir haben wenig Anhaltspunkte in der Bibel. Wir haben nur ein Bild in der Bibel, die Taube, die ja ein Symbol ist für den Heiligen Geist. Ich denke, niemand glaubt, dass die Taube selber der Heilige Geist war, sondern das war einfach ein sichtbares Symbol, das man bei der Taufe Jesu erkennen konnte. Aber hier steht, 11 haben gesagt, Leitung und Führung zur Erkenntnis. Er führt in alle Wahrheit, er führt die Gedanken. Dann 7, er ist ein Ermahner. 4, er ist ein Erinnerer. 4, er ist ein Lehrer. 3, soll ich sagen, nur 3, er verändert. Etwas, das mein Herz verändert. Und 3 haben die Übersetzung von Luther gewählt, er ist ein Tröster. Es ist interessant, dass manche bewusst gleiche Eigenschaften bei allen dreien sehen und auch ihre Einheit betonen. Herzlichen Dank. Und jemand hat auch nach der Frage des Heiligen Geistes, ist es eine Person oder nicht? Also das haben wir in diesem Kreis auch, diese Frage. Und natürlich wird die Frage gestellt, und darauf gehe ich gleich noch ein, wie das ist mit dem Bild. Kann ich mir ein Bild vorstellen? Sollen wir uns überhaupt ein Bild machen? Dann die Frage, die ich noch am Schluss, glaube ich, gestellt habe, war die, warum hast du das gewählt, beziehungsweise wer oder was hat dich geprägt in der Auswahl dieses Bildes? Überwältigende Antwort ist Bibel. Die Bibel sagt mir das, durchs Bibelstudium erfahre ich das. Dann 29, das erste war 31, jetzt 29, sind nur 2 weniger, also auch überwältigende Mehrheit. Erfahrungen und Erlebnisse. Teilweise auch konkrete Beispiele. Führung im Leben, die erlebt worden ist, bei der Partnerwahl, bei der Berufswahl und so weiter. Dann 12 haben gesagt, ich bin geprägt worden durch Literatur. Manche haben gesagt, besonders auch durch die Literatur von Ellen White. Fast ausnahmslos ist das als Beispiel erwähnt worden. Dann 11 haben gesagt, durch die Familie, durch meine Kindheit, Vorbild geisterfüllter Eltern, liebevolle adventistische Eltern. Jemand hat geschrieben, der frühe Tod des Vaters. Jemand hat geschrieben, auch mein nichtgläubiger Vater hat mich geprägt in meiner Vorstellung. Die Erziehung der Mama, aber auch selber Mutter sein, hat jemand geschrieben. Mutterliebe weitergeben, hat das Bild von Gott geprägt. Finde ich sehr interessant. Dann 9 haben geschrieben, einfach durch Information. Ich hatte das, glaube ich, auch angegeben. Das haben manche einfach unterstrichen. Und dann 6 haben gesagt, Zeugnis und Vorbild anderer Menschen. Freunde werden 2-mal erwähnt. Die Hauptfaktoren, das fasse ich jetzt zusammen, die nach eurer Meinung, nach der Meinung der meisten von euch, das Gottesbild prägen, sind das Wort Gottes und persönliche Erfahrungen. Interessant ist Folgendes, und das ist so eine Klammer, die ich hier anhängen will. Predigten nehmen eurer Meinung nach eine eher untergeordnete Rolle ein. Das finde ich interessant. Naja, gut. Ich meine, ich höre immer, wir legen sehr viel Wert auf den Gottesdienst. Und im Gottesdienst ist die Predigt ganz wichtig. Und es gibt manchmal Gemeinden, wenn da keine Predigt ist, dann war es ja kein Gottesdienst. Ich könnte euch ein Zitat von Ellen White bringen, Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, Seite 68, glaube ich, ist es, wo sie sagt, kennt ihr das Zitat? Die Gemeinde sollte nicht jeden Sabbat eine Predigt erwarten, sondern sollte Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig im Glauben stärken. Nachdenkenswerter Gedanke, zumal er von Ellen White kommt. Aber ich finde es interessant, dass das so aus dieser Umfrage herauskommt. Natürlich muss man hier, das will ich gleich an dieser Stelle anfügen, auch eine kritische Frage stellen. Und ich möchte damit einfach einen kleinen Samen säen an dieser Stelle. Und wir werden sicher im Laufe der Woche noch viel mehr darüber zu sprechen haben. Wie stellen wir sicher, dass wir die Bibel richtig lesen, dass diese Prägung durch das Wort Gottes in Bezug auf unsere Gottesvorstellung wirklich richtig ist? Und wie können wir sicher sein, dass unsere Erfahrungen, die wir machen, so interpretiert werden, dass sich ein Gottesbild daraus ergibt, das dem entspricht, was Gott in seiner Offenbarung sich gedacht hat? Das ist einfach eine Frage zum Nachdenken. Die werden wir jetzt nicht diskutieren, aber ich möchte die einfach hier hineinwerfen mit der Zusicherung, dass wir darüber natürlich noch zu sprechen haben werden. Das nur ganz kurz zusammengefasst, und ich werde euch heute Abend wieder einen Fragebogen geben, aber nur mit einer einzigen Frage drauf. Sie hat ein paar Teile, aber es ist nur eine Frage. Okay? So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit unserem Thema heute Abend. Das Grundthema ist, wie ist Gott oder wie ist Gott wirklich auf der Suche nach einem biblischen Gottesbild. Ich möchte einen Vorgedanken euch mitgeben an dieser Stelle. Und das ist der Gedanke zum Stichwort Bild. Natürlich kennen wir alle die 10 Gebote und wir kennen, auch wenn wir das Gebot vielleicht nicht so oft lesen, den 4. Vers. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen. Jetzt könnte ja jemand kommen und sagen, aha, was machen wir denn da überhaupt? Wir reden über Gottesbilder. Wir sollen uns doch gar kein Bild machen. Jetzt muss man wissen, was da tatsächlich steht. Die beiden Worte, die hier stehen, Pesel und Temuna im Hebräischen, sind eigentlich Synonyme für Götzenbilder oder Götzenfiguren. Die Elberfelder übersetzt das erste Wort mit Götterbild, das zweite dann mit Abbild. Und es geht einfach darum, dass man eine materielle Vorstellung hat und die umsetzt mit irgendeinem Material, um dann dieses Abbild anzubeten. Worum es uns aber beim Gottesbild geht, und ich möchte es einfach nur vorab klarstellen, ist die innere Annahme, die innere Vorstellung über die Eigenschaften Gottes. Es geht also letztlich um die Frage, wie ist Gott? Also beim Gottesbild geht es nicht um das, was in den 10 Geboten steht. Das ist völlig klar. Das ist nicht das, was Gott will. Aber ich glaube, dass er sehr wohl einverstanden ist, wenn wir uns im Rahmen dessen, was die Bibel uns vorgibt, Gedanken darüber machen, ernsthaft Gedanken darüber machen, wie er ist, um ihn kennenzulernen. Und damit komme ich zum ersten Gedankenimpuls. Ich habe 3 Gedankenimpulse für euch heute und ich möchte darüber mit euch auch ins Gespräch kommen. Jesus hat im Johannesevangelium in seinem berühmten hohepriesterlichen Gebet einen Satz gesagt, den wir auswendig können, der uns geläufig ist. Aber ich möchte euch einladen, über diesen Satz einmal neu nachzudenken. Das ist nicht einfach. Dinge, die uns so geläufig sind, da versperrt uns die Geläufigkeit, der Bekanntheitsgrad häufig die Sicht für das Wesentliche, für das Eigentliche. Wir können diesen Satz lesen, wir können ihn wahrscheinlich auch auswendig. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Okay. Ich werfe jetzt in den Raum, dass das ein eigenartiger Satz ist. Und ich sage euch auch warum. Ich habe das drunter geschrieben, man könnte jetzt eine ganze Bibelstunde darüber halten. Das Wort, das hier für erkennen steht, ist für alle Griechisch-Liebhaber das Wort ginosko. Und das heißt kennen. Kennen, kennenlernen, erkennen. Dieses griechische Wort hat auch ein hebräisches Pendant im Alten Testament. Das ist das Wort Yada. Gleiche Bedeutung. Interessant ist aber, dass die Hebräer, die eine viel ganzheitlichere Sicht der Dinge hatten, als die Griechen, von denen wir unser Denken sehr stark haben, dass diese Hebräer, die so ganzheitlich gedacht haben, Begriffe verwendet haben mit einem ganzheitlichen Verständnis. Das heißt, wenn in der Bibel dieses Wort vorkommt, dann trennt der Hebräer nicht, wie der Grieche das gerne tut, in die verschiedenen Teile des Menschseins. Wenn der Grieche sagt, kennen, dann ist da oben der Gehirnkasten gefordert. Aha, ich kenne das. Und wenn die Bibel sagt, erkennen, aha, ja, ich habe ihn erkannt. Ich weiß, wer er ist. Der Hebräer denkt anders. Und ich bin nicht der Einzige, der behauptet, dass auch das Neue Testament, auch wenn es in Griechisch geschrieben ist, vom hebräischen Denken geprägt ist, weil die Leute, die das Neue Testament geschrieben haben, waren Juden, waren Hebräer, haben Aramäisch gesprochen, aber die Lingua Franca der damaligen Zeit war natürlich das Griechische, das war auch die Amtssprache und so haben sie sich natürlich bemüht, weil ja diese Evangelien und die Apostelgeschichte und die Briefe ein Zeugnis für die Welt sein sollten, haben sie diese Zeugnisse in Griechisch niedergeschrieben. Aber das Denken, das dem zugrunde liegt, ist hebräisch, das heißt ganzheitlich. Das bedeutet beim Wort erkennen, und ich verwende diesen Ausdruck ohne jede Scham, ganzheitliche Intimität. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Das kann man nicht so schnell übergehen. Das kann man nicht so schnell abhaken. Es hat übrigens zwei Seiten, diese Geschichte. Denn wenn die Bibel diesen Begriff, der so voll gefüllt ist mit Bedeutung, für einen geistlichen Vorgang, nämlich das Kennen Gottes, verwendet, und das ganzheitliche Intimität bedeutet, dann sollte das Auswirkungen haben auf unsere Beziehung zu Gott und auf unser Verständnis von Intimität. Beide Seiten sind gefragt. Aber jetzt geht es uns um Gott. Jesus sagt, das ist das ewige Leben. dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jetzt ist meine Frage, warum sagt Jesus das so? Ich formuliere es mal bewusst anders. Ihr bekommt das ewige Leben, wenn ihr wisst, dass es einen Gott gibt, einen Gott, der euch liebt und der Jesus auf diese Erde gesandt hat. Das wäre viel einfacher. Also ich würde das für viel einfacher halten.
Aber das ist nicht genug.
Okay. Frage. Oder Anmerkung.
1. Mose 4, 1.
Ja.
Heißt es ja auch, Adam erkannte Eva.
Ja, genau.
Und dort heißt es, er hat eine ganz enge Beziehung.
Ja.
Und könnte es nicht auch hier sein, dass wir, wenn wir eine enge Beziehung zu Gott haben, müssen nicht nur quasi, ja, ich weiß, dass es ihn gibt und ich bleibe dran.
Richtig.
Und wird ein anderes Wort gebraucht?
Nein. Nein. Das ist genau das, was die hebräische Bibel und auch die griechische Bibel mit Erkennen meint. Ganzheitliche Intimität. Aber wie geht das? Wie kann das funktionieren? Ich möchte ganz bewusst, dass wir da mal innehalten. Ich glaube übrigens, dass uns das in unseren Sabbatschulklassen auch manchmal ganz gut tun würde. Diese Maschinenpistolen, die wir in den Sabbatschulen haben, sind schon enorm. Kennt ihr die? Die Frage ist noch nicht mal gestellt. Zack! Jeder weiß es. Aber vielleicht täte es uns gut, mal innezuhalten, zu überlegen. Ich sage euch, wie es mir mit diesem Text geht. Meine erste Reaktion auf diesen Text ist, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist meine erste Reaktion. Weit entfernt davon zu sagen, ach so, kein Problem, Gott erkennen, alles klar. Und ich hoffe, dass uns dieses Bewusstsein ein wenig begleitet in dieser Woche und am Ende noch deutlicher wird, dass wir am Ende dieser Woche, jetzt kommt ein schwieriger Gedanke, ich bereite euch darauf vor, seelisch, dass wir am Ende dieser Woche nicht sagen, boah, toll, ich habe Gott so viel besser kennengelernt, jetzt kann ich nach Hause gehen und jetzt habe ich so eine Beziehung zu Gott, sondern dass ich eher nach Hause gehe, mit der Frage im Herzen, Gott, du willst, dass ich dich erkenne, dass ich zu dir eine Beziehung habe? Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Und ich hoffe, dass wir am Ende der Woche diesen Kontrast spüren, fast körperlich spüren. Ich muss immer an die Juden denken. Als ich Hebraikum gemacht habe an der Uni in Frankfurt, da hat unser Professor, der uns versucht hat, Hebräisch beizubringen, gesagt, wenn wir zu diesem vier Buchstaben kommen, die wir so leichtfertig Yahweh lesen, dürfen wir auf keinen Fall Yahweh sagen. Und wenn wir es machen, müssen wir Strafe zahlen. Und natürlich, unerfahrene Studenten, die wir waren, sind dann natürlich etliches Geld dann losgeworden, weil wir einfach gelesen haben, weil wir das so gewohnt waren. Die Juden haben diesen Namen vermieden. Das mag Gründe haben, wie es will. Sie waren halt sehr, sehr vorsichtig. Aber trotzdem lehrt mich das etwas. Es zeigt mir etwas von diesem Bewusstsein, das uns irgendwie verloren gegangen ist. Die Juden waren sich noch dessen bewusst offensichtlich. Ich darf den Namen noch nicht einmal sagen. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Sind wir uns dessen bewusst? Und dieser Gott, und das ist jetzt nach dem Erschütternden und Ernüchternden, diese beglückende Nachricht, die beglückende Nachricht, dieser Gott, von dem ich gar nicht begreifen kann, wer er ist, der will ganzheitliche Intimität mit mir haben. Da verschlägt es mir die Sprache. Wirklich. Was ist das für ein Gott? Wir lassen es mal dabei stehen. Ich möchte euch eine Illustration geben an dieser Stelle. Es hat einen Kaiser Friedrich II. Gegeben. Bitte nicht verwechseln mit dem Preußenkönig. Das war viel, viel früher, nämlich im 12., 13. Jahrhundert. Er kam aus dem Staufergeschlecht. Das ist der, der da in Sizilien in den Gassen aufgewachsen war. Und er war ein sehr wissbegieriger Mensch. Das, was jetzt kommt, die Historiker sind sich nicht einig, ob das wirklich von ihm kam. So ein bisschen Legende rankt sich da auch drum. Aber wir nehmen es als Beispiel. Er wollte wissen, ob es eine Ursprache gibt, die Kinder sprechen, obwohl sie nie gehört haben. Und das ist dann dieses grausame Experiment. Er hat den Befehl gegeben, einige Babys zu nehmen. Die sind perfekt versorgt worden, aber es durfte kein Wort mit ihnen gesprochen werden. Man durfte ihnen keine sprachliche Zuwendung geben. Inzwischen wissen wir durch eine sogenannte Pollack-Studie von Jahr 2005, die an Waisenkindern und Kindern, die vernachlässigt worden sind, angestellt worden ist, dass es tatsächlich Hormone gibt, eins davon ist das Oxytocin, die dafür verantwortlich sind, dass wir Beziehungen eingehen können. Die Babys sind übrigens alle gestorben. Das heißt, Friedrich II. Hat nie eine Antwort auf seine Frage bekommen. Und heute weiß man warum. Wir sind Wesen, und ich glaube, das lässt jetzt einen Rückschluss zu auf Gott, weil wir von ihm geschaffen worden sind. Wir sind Wesen, die auf Beziehung angelegt sind. Interessanterweise sogar von unserer Chemie her. Von unseren Hormonen her. Interessant. Jetzt die Frage, was ist die Schlussfolgerung, die wir aus dem bisherigen, aus diesem Gedankenimpuls ziehen? Was würdet ihr sagen? Was ist eure Reaktion darauf? Was empfindet ihr? Was denkt ihr?
Also ich denke, wenn uns Gott gut versorgt, wir haben keine Sorgen, es geht uns gut auf dieser Erde, wir haben Essen, wir haben Kleidung, wir haben die Natur, das reicht nicht. Mhm. Es könnte sein, dass wir das nur haben und ja, unsere Seele geht ein. Man merkt es ja bei vielen Menschen.
Ja.
Die Seele verhärtet.
Okay. Also Versorgung allein reicht nicht, selbst wenn es uns gut geht auf dieser Erde, das reicht nicht aus. Also wir halten fest, wir sind geschaffen worden von einem Gott, der auf Beziehung aus ist, der uns als Beziehungswesen geschaffen hat und der uns auffordert, ihn zu erkennen, in eine intime Beziehung zu ihm einzutreten. Du führst uns jetzt schon einen Schritt weiter. Wenn wir über Beziehung reden, dann denken wir natürlich automatisch auch daran, wie wird Beziehung gepflegt. Wir kommen sofort auf das Zeitphänomen. Und da ist natürlich der Sabbat das klassische Beispiel dafür, wie Gott Zeit nimmt für uns, ja, um Beziehung zu haben. Bitte.
Ich denke, Gott hat die Bedingungen gegeben, aber er möchte nicht, dass wir das automatisch tun, sondern er möchte, dass wir willentlich mit ihm eine Beziehung eingehen.
Okay. Rückfrage. Wie würde eine automatische Beziehung aussehen? Das ist eine ehrliche Frage. Helft mir. Wie sieht eine automatische Beziehung aus? Ist das eine Beziehung? Beziehung zu einem Roboter? Klingt nicht sehr attraktiv, nicht? Vielleicht kommt das noch. Vielleicht, wir wissen ja nicht, was alles noch kommt an technischen Möglichkeiten. Man sitzt dann da und programmiert mit dem Laptop den Roboter und der macht dann das, was man will. Ja, Berührung. Ja. Na, das funktioniert nicht. Ne? Es muss eine, du hast recht, es muss eine willentliche, auf beiden Seiten willentlicher Entschluss sein. Bitte, du warst zuerst dran.
Also zwei Gedanken habe ich hier bei den Ausführungen, die du hast. Einmal ist ja eigentlich Gott daran interessiert, bei uns wieder dieses Gottesbild entstehen zu lassen.
Ja.
Und man sagt ja im menschlichen Bereich, durch die Intimität werden sich Ehepartner ähnlicher.
Ja.
Auch vom Äußeren her.
Ja, kann passieren, genau.
Daran. Ich habe auch so ein Ehepaar vor Augen. Wenn wir in dieser Intimität mit Gott zusammenleben, werden wir automatisch verändert. Das ist eigentlich was ganz Schönes. Das ist dann das ist auch
wunderbar.
Nicht mehr diese Anstrengung.
Ja.
Oh ja, ich muss ja und. Und es ist eigentlich das Prinzip, lebe am Weinstock, das, was Jesus uns gesagt hat. Und wenn wir so, Schwester Waldrück, das aus Fasern miteinander verbunden sind, dann geht das ganz automatisch.
Ja. Ja.
Aber das bedeutet eben, dass ich Zeit mir nehme, dass ich mir Ruhe nehme, um diese Beziehung abzuführen.
Ja. Du weist auf etwas sehr, sehr Wichtiges hin, was eigentlich eine tiefe Sehnsucht in uns ist. Diese Sehnsucht kanalisiert sich leider manchmal in anderen Wegen, auch in Umwegen. Und das Beste, was uns passieren kann, ist irgendwann an den Punkt zu kommen, wo wir realisieren, das, was wir da als Sehnsucht in uns haben, ist die Sehnsucht nach Gott. Gott ist der Einzige, der sie stillen kann. Wirklich der Einzige. Ich weiß, wir glauben das nicht. Nein. Da oben glauben wir es. Ich weiß, wovon ich rede. Da oben glauben wir es. Aber wie sieht es da aus? Denn allein die Vorstellung, stellt euch das mal vor, wir haben gerade von Berührung gehört, wie wichtig sie ist. Allein die Vorstellung, ich soll mit einem Wesen, das ich noch nie gesehen habe, das ich nicht beschreiben kann, das ich nicht berühren kann, eine Beziehung haben, die mehr Sehnsüchte stillt als irgendeine andere Beziehung auf dieser Welt. Und dann stehe ich da und sage, das kann ich nicht herbeibringen, das kann ich nicht herbeizitieren, das kann ich nicht machen, das kann ich nur erleben, das kann ich nur erfahren. Und ich formuliere es jetzt mal ganz bewusst so, es muss das Beste sein, das es überhaupt gibt. Und wisst ihr, was dann für Menschen herauskommen dabei? Menschen, die wirklich in sich ruhen. Ja? In sich ruhen. Das ist eigentlich das Ziel. Hier waren noch andere. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Frontallappen
nicht vollmüllen.
Genau, du sagst es.
Genau, ja?
Dass wir ihn zumindest die Pausen gönnen, die notwendig sind, für den Schöpfer mit uns in Kontakt zu treten. Ja? Mehr brauche ich jetzt, glaube ich, nicht auszuführen. Nicht? Bitte.
Zwei Gedanken. Das eine ist, Sprache machen wir mit unserer Stimme.
Ja.
Aber es hängt auch von der Stimmung ab.
Ja, richtig.
Und das zweite ist, das habe ich mal vor 30 Jahren aufgeschrieben, Sprache ist die Quintessenz der Kultur von einem Volk. Also wie geht ein Volk untereinander,
ja.
Wie werden die ihre Beziehung gestalten? Das ist die Quintessenz, ist die Sprache.
Ja, wobei das Interessante ist, beim Spracherwerb, sagen uns die Sprachwissenschaftler, geht es nicht nur um die Sprache, sondern es geht um die Kultur. Das heißt, um die Art und Weise, wie ein Volk lebt. Und das hat wieder sehr viel mit Umständen, mit Beziehungen zu tun. Wenn wir das übertragen auf den geistlichen Bereich, geht es eben um viel mehr, als nur Informationen aufzunehmen aus einem Buch, Buchstaben zu lesen. Es muss um mehr gehen. Und ich breche das jetzt mal hier ab, weil wir weitergehen müssen. Ich habe ja gesagt, ich habe die Uhr im Auge. Aber wir werden auf diese Dinge immer wieder zurückkommen und werden da weiter uns hinein vertiefen. Der zweite Gedankenimpuls, den ich euch geben möchte. Was sind die Voraussetzungen für eine Beziehung? Und bitte versteht das unter dem Gesamttitel für heute Abend, das gewachsene Gottesbild. Wir wissen, wie wichtig das Urvertrauen ist, das Kinder lernen. Kinder bekommen in den frühesten Zeiten ihres Lebens Urvertrauen. Oder auch nicht. Genau. Oder auch nicht. Und das ist immer eine fatale Sache, die nur mit großer Mühe auszugleichen ist, wenn es nicht da ist. Ganz, ganz wichtig also das Urvertrauen. Und wir dürfen dankbar sein, wenn wir das mitbekommen haben. Das heißt, wenn wir die Berührung gehabt haben, wenn jemand mit uns liebevoll gesprochen hat, auch da, wo wir es scheinbar intellektuell noch nicht verstanden haben, wo jemand da war, bei dem wir uns geborgen gefühlt haben. Eine ganz wichtige Voraussetzung auch für Beziehungsfähigkeit. Denn wenn dieses Urvertrauen nicht ausreichend entwickelt worden ist, wird es immer das Bestreben danach geben, und da kommt es dann zu etlichen oder kann es zu etlichen Fehlentwicklungen kommen. Ein weiterer Punkt ist, eine weitere Voraussetzung ist die Assoziation mit Bekanntem. Das heißt, wenn ich eine Beziehung eingehe zu einer anderen Person, dann assoziiere ich. Das heißt, ich mache Verbindungen. Das geschieht manchmal scheinbar ganz automatisch. Etwas habe ich im Hinterkopf. Das ist mir vertraut. Und wenn in der Beziehung bzw. in dem Kennenlernen zu anderen Personen hin sich etwas trifft mit diesem Bekannten, was ich schon kenne, dann wird eine Beziehung viel leichter möglich sein. Es hat natürlich mit Informationen zu tun und natürlich mit gespeicherten Eindrücken und Erlebnissen. Das heißt, ich brauche erst Informationen, ich brauche Eindrücke von dieser Person, die speichere ich, die nehme ich auf und komme dann zum Beispiel zu dem Urteil, das ist ein Mensch mit einem guten Charakter. Das ist das, was die guten Eltern ihren Kindern sagen, wenn sie jemanden kennenlernen. Achte darauf, dass der andere einen guten Charakter hat. Ja? Denn der gute Charakter, der überlebt wahrscheinlich ein Leben. Das sind die Voraussetzungen für Beziehung. Jetzt möchte ich euch ein biblisches Beispiel geben und möchte euch dann eine Frage stellen. Und so ist das das Beispiel des Saulus. Und ihr dürft gerne die Bibel dazu aufschlagen. Ich habe hier einige Texte herausgeschrieben, damit wir ein Bild bekommen von dem Saulus, wie er war. In seiner Rede in Apostelgeschichte 22 sagt uns der spätere Paulus über seine Zeit, als er noch Saulus war, dass er ein Schriftgelehrter war. Und er sagt uns sogar, dass er beim Gamaliel gelernt hat, zu seinen Füßen saß. Und er schreibt dort, er ist mit aller Sorgfalt unterwiesen worden. Das registrieren wir. Er ist ein Schriftgelehrter gewesen, er ist mit aller Sorgfalt unterwiesen worden. Dann erfahren wir in Apostelgeschichte 8, Vers 1, das ist die Geschichte, wo Stephanus gesteinigt wird, dass der Saulus gefallen hatte am Tod des Stephanus. Das ist wieder so eine bekannte Geschichte, die wir abhaken. Ne? Ja, klar, kennen wir alles. Und wir machen uns gar keine Gedanken drüber. Wir haben es hier mit einem angesehenen Schriftgelehrten zu tun. Das war kein dahergelaufener Halbstarker, der so ein Rüpel war, so ein Mordsgeselle, der Freude hatte, wenn jemand umkam. Das war nicht der Saulus. Der Saulus war ein intellektuell hochstehender Mensch, gut ausgebildet, mit aller Sorgfalt. Er hat von Gamaliel gelernt. Gamaliel ist uns bekannt als jemand, der sehr besonnen ist, der nachher auch hilft, als die Apostel angeklagt werden, einen klugen Rat im Sanhedrin, im Hohen Rat gibt. Also, das erstaunt uns jetzt schon. Ein solch ausgebildeter Mann hat gefallen am Tod des Stephanus. Und dann sagt er, beziehungsweise der Lukas erzählt das hier, Saulus aber in Vers 3, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Schlagen wir nochmal Apostelgeschichte 22 auf. Da steht in Vers 3, ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Und in Kapitel 26, Vers 9, zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. An anderer Stelle, die habe ich jetzt nicht gelesen, steht noch etwas sehr Erschütterndes eigentlich. Er schreibt, dass er in die Synagogen ging und die Juden veranlasste zu lästern. Lassen wir das mal einwirken. Herr Saulus, ein Schriftgelehrter, sorgfältig ausgebildet, hochstehend, intelligent, ein Eiferer für Gott, hat Gefallen am Tod des Stephanus, bringt die Leute zum Lästern und bringt sie reihenweise um. Beziehungsweise lässt sie anklagen und umbringen. Okay. Gehen wir zum Paulus. Wir erfahren, wir sind noch im Kapitel 26, in Vers 16. Da redet Jesus zu ihm und er erzählt jetzt davon. Denn dazu bin ich dir erschienen, sagt Jesus, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und in Römer 1, das kommt ja gleich danach, Römer 1, heißt es, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Vers 5, durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in solchem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. 1. Korinther 2 sagt er, ich will nichts anderes wissen als allein den Gekreuzigten. Dann sagt er im nächsten Vers, ich kam zu euch in Schwachheit, Furcht und großem Zittern. Und in 2. Korinther 1 sagt er, ich will ein Gehilfe eurer Freude sein. Und er bringt seine Liebe zu den Gläubigen zum Ausdruck. Er sagt, ich habe eine Liebe zu euch. Jetzt ist meine Frage, worin bestand der Unterschied? Was ist da passiert? Bitte.
Paulus hatte Christus kennengelernt.
Okay. Saulus hatte Christus kennengelernt. Bitte.
Das wird deswegen gar nicht verändert.
Okay. Können wir beschreiben, was der Unterschied war? Bitte.
Ich hatte eine persönliche Beziehung zu ihm.
Eine persönliche Beziehung zu ihm bekommen. Wir erinnern uns, Damaskus-Erlebnis, Jesus erscheint ihm und sagt, Saulus. Und Saulus sagt, wer bist du? Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Bitte.
Im ersten Teil, wo Saulus war, war das Hauptaugenmerk auf Wissen ausgerichtet. Kopffütterung. Und bei dem Paulus ist ihm Gott eben begegnet. Das war Beziehung.
Okay.
Ich glaube, das ist gar nicht so viel Unterschied.
Haha, okay. Wir hören.
Ich glaube, dass er in einem Teil aus Liebe zu Gott gehandelt hat.
Okay.
Und einfach Jesus als einen, oder die Gemeinde Jesu als einen Feind gesehen hat von ihm, was er geliebt hat, nämlich Gott selbst und sein Gesetz. Und dann hat er Jesus gesehen und hat plötzlich gesehen, das ist ja eigentlich das, was er verteidigt, aber er hat es falsch gesehen. Und Jesus hat ihm einfach einen anderen Blick gegeben und die Liebe ist die gleiche geblieben, nämlich die Liebe zu Gott. Nur hat er plötzlich erkannt, dass das mit der Liebe zu Jesus identisch ist.
Boah, weißt du, was du da sagst? Habt ihr das gehört? Du hast gesagt, Saulus hat Liebe zu Gott gehabt und hat Das geht doch nicht, oder? Er hat Menschen in den Tod geführt und hat Gott geliebt. Seid ihr sicher? Das erschüttert mich jetzt schon. Jetzt, wo wir drüber reden, ja? Wo wir es aussprechen. Spürt ihr das auch? Also ich habe da eine natürliche Distanz zu sowas. Aber ich befürchte, du hast recht. Ich befürchte das. Das ist wirklich erschreckend, nicht? Das ist wirklich erschreckend. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, aus Liebe zu Gott getan. Er war ein Eiferer für Gott. Er hat wirklich gedacht, das ist genau das Richtige, was ich tue. Die muss ich umbringen.
Katholische Kirche
Die Kirche auch geglaubt, natürlich. Nicht nur die Kirche. Wir könnten jetzt eine lange Liste schreiben, ne? Von religiösem Fanatismus, der über Leichen geht. Bitte. Ihr seid eins, egal wer von euch redet. Ja.
Und die Menschen, und es ist gekommen, um sie zu retten. Ja. Am Ende der Zeit wird er den Großteil der Menschen vernichten. Aha. Aus Liebe.
Ja. Du hast noch was ergänzt? Nein. Wir haben von Beziehung gesprochen.
Ja.
Der Paulus hat sicher eine Beziehung zu seinem Gott im Alten Testament gehabt.
Ja.
Das Ergebnis dieser Beziehung war aber, dass er dann etwas verteidigen wollte, und zwar mit Gewalt,
ja,
mit Todesdrohungen und auch mit wollte er das verteidigen. Es ist insofern ein Gesinnungswandel dann eingetreten, als er den Erlösungsplan, den Willen Gottes besser verstanden hat. Und damit auch Jesus und das ganze Konzept. Und durch dieses andere Verständnis des Konzeptes oder die Weiterentwicklung des Konzeptes ist ein Gesinnungswandel bei ihm weiter eingetreten und jetzt hat er nach der neuen Gesinnung,
okay,
gehandelt.
Jetzt müssen wir noch eine Detailfrage stellen, glaube ich. Was war die Vorstellung des Saulus, die er von Gott hatte? Bedenken wir bitte. Er hat das Alte Testament gekannt. Er hat das Alte Testament gekannt. Wir haben gerade gelesen, mit Sorgfalt ausgebildet.
Was hat er da missverstanden? Den strafenden Gott hat er gesehen.
Ja. Möglicherweise einen strafenden Gott. Was noch? Bitte.
Die Sekte der Nazarener macht unser Volk kaputt.
Aha.
Und das muss ich verteidigen.
Ja. Okay.
Und sein Eifer, der hat immer geeifert.
Ja, er ist zum Recht aufgeschrieben.
Ja. Nur wir würden heute sagen, das war blinder Eifer. Da hat nicht einen richtigen Blick dafür gehabt, was Gott will.
Okay. Ja, bitte.
Aber ist nicht das genauso passiert, als die Pharisäer Jesus gehört haben, wo er gesagt hat, aber, lieber Vater. Denn da hat er ja ihre Gottesvorstellung auch über den Haufen geschmissen. Denn das war ja nicht der Vater, der so irgendwo abgehoben lebt, sondern das war der Papa, der Papi. Oder Osterwald hat es uns ja beigebracht. Mhm. Und das hat also mir zum Beispiel auch geholfen, Gott ganz anders zu sehen. Und Paulus wird ihn wahrscheinlich auch nur als Vater gesehen haben. Dieses Darüber, was wahrscheinlich wirklich nur vom Verstand her möglich ist. Aber Jesus hat ja eine Beziehung zu Gott gehabt, zu seinem Vater. Und hat es den Menschen vorgemacht. Das ist das eigentlich, was ich möchte, was ihr auch haben sollt.
Was für eine Vorstellung von Gott muss ich haben, um mit gutem Gewissen Menschen umzubringen? Ja, hat ein gutes Gewissen gehabt, der Paulus, der Saulus. Er hat ein gutes Gewissen gehabt. Er war ein Eiferer für Gott. Was für eine Vorstellung von Gott muss ich haben? Okay.
Also das gibt es auch heute schon. Dass in Amerika die Leute die Menschen umbringen, weil sie denken, sie müssen dem strafenden Gott unter die Arme greifen. Das passiert heute schon. Dass wir das eigentlich haben in Amerika. Mhm.
Aber es passiert auch die unschuldig. Ich habe im Fernsehen erlebt, jemand 18 Jahre lang in Amerika unschuldig,
ja,
im Gefängnis.
Ja. Ja, über das Justizsystem wollen wir jetzt nicht uns weiter verbreitern, aber ich meine, was muss da passieren im Kopf und im Herzen eines Menschen, um zur Überzeugung zu kommen? Erinnern wir uns an die Aussage des Hohenpriesters bei der Verhandlung über Jesus? Es soll lieber einer geopfert werden für das Volk. Bitte. Das hat ihn noch bestärkt, ganz klar. Bitte. Gut, was war notwendig, dass der Saulus in diesem Moment zum Paulus wurde? Er hätte ja auch sagen können, was? Nee, ich verfolge doch nicht. irgendjemand, ich verfolge die abtrünnigen Juden. Und wer wäre weitergeritten? Was hat jetzt die Veränderung herbeigeführt? Bitte.
Interessant ist, wie ihm Jesus begegnet, sagt Paulus, wer bist du, Herr?
Okay.
Jetzt würde mich interessieren, was für ein Wort hat er verwendet mit dem Wort Herr? In diesem Moment, Jahwe?
Nein. Das ist einfach Kyrie. Das ist eine Hoheitsbezeichnung. Könnte natürlich interpretiert werden als eine Idee, dass da ein höheres Wesen zu ihm spricht, was ja auch nicht so schwierig nachzuvollziehen ist, weil da ist ja was passiert, nicht? Ja,
aber er nennt es Herr.
Ja.
Dann sagt Jesus zu ihm und er antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst.
Ja.
Das heißt, die übernatürliche Erscheinung nimmt er als Gotteserscheinung wahr.
Ja.
Und nennt es Herr. Und wie dann diese Gotteserscheinung oder diese Person ihm sagt, ich bin Jesus,
ja,
akzeptiert er sofort Jesus als Herrn, als den, der ihm jetzt sagt, was er tun soll.
Ja.
Ja.
Und das, glaube ich, ist etwas sehr Nachdenkenswertes, dass hier ein Mensch ist, der von seiner totalen Überzeugung, Gott richtig zu dienen, sich trotzdem abbringen lässt weil er seine Erkenntnis von Gott radikal verändert. Ich habe ganz bewusst dieses Beispiel gewählt, weil es, glaube ich, sehr eindrücklich zeigt, was hier passiert ist. Und das, was hier passiert ist, obwohl wir diese Geschichte so gut kennen, ist nicht selbstverständlich. Der Paulus war wirklich auf dieser Spur. Und er war überzeugt davon, das ist genau richtig. Er tut Gott einen Gefallen. Ich kann der Überzeugung sein, ich tue Gott einen Gefallen mit dem, was ich tue. Ich bin gut angesehen bei ihm. Aber eines muss bei diesem Saulus vorhanden gewesen sein. Und das ist schon angedeutet worden. Eine Aufrichtigkeit. Diese Aufrichtigkeit, glaube ich, hat Gott gesehen und er hat gewusst, dadurch hat er einen Anhaltspunkt einzugreifen. Er hat wirklich für Gott geeifert. Und Gott ist ihm begegnet und hat die Begegnung mit Jesus tatsächlich als real angenommen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und hat aufgrund dieser Begegnung seine Vorstellung von diesem Gott, auch die Vorstellung von dem, was Gott als Ziel für sein Leben hat, völlig verändert. Bitte.
War seine Erblindung für 3 Tage für ihn nicht so ein einschneidendes Erlebnis?
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, hier liegt ein Stück weit der Schlüssel für die Veränderung des Paulus. Denn er war dadurch gezwungen, Anführungszeichen, auf sich selbst geworfen zu sein und wirklich intensiv darüber nachzudenken, welche Veränderungen notwendig sind. Und dieses Nicht-Sehen hat ihm geholfen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren und nicht sofort zur Tagesordnung überzugehen. Was übrigens unser größtes Problem ist. Ja? Wir gehen zur Tagesordnung über. Wir vergessen es. Es rauscht vorbei. Und Gott hat hier eine Zäsur gemacht und hat gesagt, jetzt bist du in der damaligen Zeit sowieso gezwungen, ruhig zu bleiben, still zu werden und nachzudenken. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Bitte.
Ich frage mich, was ist denn der Unterschied zwischen dem Saulus und einem Moslem, der tötet? Das geht mir die ganze Zeit nach und ich frage, was hat es mit Fanatismus zu tun? Mhm. Ja, weil ich kriege ein bisschen Bauchweh bei dem, was so alles gesagt wurde, weil das Wort Fanatismus ist nicht einmal aufgetreten.
Nein.
Und ja, war Saulus fanatistisch? Und mir geht immer so Hitler hin. Ja, es war eine ähnliche Angelegenheit. Er war auch gläubig, natürlich nicht. Aber er war auch gläubig und hat alles richtig.
Es ist sicher schwierig, Personen zu vergleichen. Die Vergleiche sind immer sehr, sehr heikel, weil jeder Fall, jeder Mensch natürlich wieder anders ist. Und wir können auch wahrscheinlich nicht diesen Fall mit einem Moslem vergleichen, weil wir nicht genau wissen, wir haben den Moslem nicht gefragt, was wirklich seine Motivation ist. Wir hören das nur, aber wir müssen das wahrscheinlich genau hinterfragen, was bewegt dich, um dich selber umzubringen, damit andere in den Tod gehen. Aber natürlich hat das was mit Fanatismus zu tun. Das Gottesbild, das Paulus hat, das Saulus hatte und das auch viele Juden hatten zu seiner Zeit, hat tatsächlich eine fanatische Komponente gehabt. Überhaupt keine Frage. Natürlich.
Und wie hat da Luzifer seine Hände drin? Es ist doch gerade für den Fürsten dieser Welt.
Ja, natürlich. Ja. Deshalb ist er auch zufrieden, wenn wir die perfekten Pharisäer sind, so wie der Saulus, und keine wirkliche Beziehung zu diesem Jesus Christus, zu diesem Gott entwickelt haben, sondern nur alles im Kopf als Information gespeichert haben und meinen, wir wüssten es alles, aber unser Herz hat es nicht erreicht. Das ist ein großes Problem. Bitte.
Mir kommt auch eher vor, das würde ich eher mit Rechtgläubigkeit ausdrücken. Paulus war rechtgläubig.
Ja, natürlich.
Ja, das passt so, wie ich das
ganz genau.
Und es passt mir auch unzurecht, in den Namen zu sagen, das hat er aus Liebe getan. Das bringe ich nicht ganz zusammen. Also ich würde eher sagen, aus Rechtgläubigkeit.
Okay. Du hast sicherlich recht, dass das Wort Liebe in der Definition zu hinterfragen ist in diesem Fall. Wir fühlen uns nicht wohl dabei, etwas, das so destruktiv ist, mit einem so positiven Wort zu belegen. Du hast recht. Aber ich denke, was der Bruder zum Ausdruck bringen wollte, hat schon eine Berechtigung, nämlich zu zeigen, es ist hier ein Gottesbild im Spiel, eine scheinbare Beziehung zu Gott im Spiel, die zu sehr negativen Ergebnissen kommt und offensichtlich ein Defizit aufzeigt, das besteht in dieser Beziehung, obwohl es nach außen hin sehr gut aussieht und so aussieht, als würde dieser Mensch tatsächlich mit ganzem Eifer und ganzer Liebe, also mit innerer emotionaler Motivation, im Dienst Gottes stehen. Aber du hast natürlich recht, es hilft uns, wenn wir das differenzieren und vielleicht mit einem anderen Begriff belegen. Wir müssen das erweitern in alle Bereiche, in alle Richtungen, und wir müssen einfach uns selber an die Brust schlagen und uns die Frage stellen: Kann es sein, dass wir auch kleine Schriftgelehrte sind, die in erster Linie sich vom Wissen, von der Information nähren und andere ausgrenzen? Ich möchte mal das zuerst auf uns beziehen, bevor wir auf andere zeigen. Wir beobachten es mit Sorge, aber jeder von uns muss sich die Frage stellen, inwieweit bin ich möglicherweise noch in dieser Hinsicht ein Saulus? Da hinten war noch eine Hand. Bitte, Paul.
Ich finde es halt interessant. Mir ist es auch gefallen, dass wenn ich ein Saulus, der bereit war, für seine Botschaft und seine Überzeugung zu töten, oder bin ich ein Paulus, der bereit war, für seine Überzeugung zu sterben? Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und wir sehen da auch, wie dieses Gottesbild auf die eigene Person übergeht.
Das ist ein interessanter Hinweis, nicht? Dass Paulus, als er von dem Gekreuzigten so beeindruckt war, so gefesselt war, sein Leben und das Leben anderer ganz anders eingeordnet hat. Das heißt, er wird von einem Eiferer für Gott, der das Leben anderer für gering erachtet, aufgrund eines angenommenen höheren Ziels für das Volk Gottes, wird er zu einem Menschen, der Menschen retten will, der sie mit Liebe retten will und der sagt, das haben wir gerade gelesen, der ein Gehilfe ihrer Freude sein will. Was für ein Unterschied hier besteht. Aber der Gedanke heute Abend war der, das hat etwas mit der Vorstellung von Gott zu tun. Saulus hatte eine bestimmte Vorstellung von Gott, die ihn in diese Richtung getrieben hat. Aber das Wunderbare ist, und das ist auch die gute Botschaft für jeden von uns, es ist möglich, durch eine Begegnung mit diesem Gott, denken wir, erkennen, ganzheitliche Intimität, zu einer neuen oder tieferen Vorstellung von Gott zu kommen, die unser Leben revolutioniert. Und das ist eigentlich der Gedanke, mit dem wir heute auseinandergehen sollten. Dass Gott uns dahin führen will, dass wir diese echte innere Beziehung zu ihm haben, die uns wegbringt von diesem bloßen Wissensglauben, wo wir wie ein Schriftgelehrter Informationen gespeichert haben, die aber unser Leben nicht wirklich revolutioniert haben. Nach außen vielleicht schon. Ich habe den Sabbat erkannt, habe meine Arbeitsstelle verloren oder habe meinen Partner verloren dadurch. Oder ich glaube, dass Jesus wiederkommt und Leute machen sich lächerlich darüber. Ich habe keinen Erfolg mehr. Ich bin ehrlich, kann in dem Betrieb, in dem ich arbeite, keine Karriere machen. Ja, das mag eine Revolution sein, aber bewirkt es auch eine Revolution im Herzen und bewirkt es eine solche Lebensveränderung, dass ich zu einem Eiferer für Gott werde von innen her, nicht vom Kopf her, sondern von meinem Herzen her, weil ich Gott wirklich erlebt habe. Das kann nur ein Anfang sein. Und ich danke euch sehr für eure Beteiligung. Ich habe die Uhr im Blick und sie ist schon über die 21 Uhr hinausgegangen. Danke euch für eure Geduld bis hierher. Und wir werden morgen fortsetzen. Und ich freue mich schon darauf. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.